Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Mein Name ist Jan Budde und wir sprechen heute in dieser Gesprächsrunde über das DFB-Pokalspiel gegen den SV Wien Wiesbaden. Es war ein Freitagabend, es war 18 Uhr und die Sonne stand im Zenit gefühlt. Und bei mir und miterlebt im Stadion haben das Benedikt Engelberts.
Hallihallo.
Und Dominik Theiss von der Allgemeinen Zeitung. Hallöchen.
Gude.
Also ich muss wirklich sagen, ich liebe DFB-Pokal. Also egal, ob Männlein, Weiblein, unsere Frauen auch weitergekommen gegen den VfB Stuttgart, das sei an der Stelle erwähnt, mit einer klasse Torhüterleistung, wie man gesagt hat. Und leider konnte man es nicht nochmal verfolgen und ich habe es verpennt, geht auf meine Kappe. Aber auch die starten wieder gut rein und es bahnt sich bei denen auch wieder eine Saison an, die es sich zu verfolgen lohnt. Aber DFB-Pokal ist bei mir einfach, ich liebe das. Es ist für mich mein absoluter Lieblingswettbewerb.
Es ist ja auch instant wieder passiert, dass dann so tolle Geschichten aufgetaucht sind, wie zum Beispiel bei Schott, wo in der 60. Minute der Kapitän ausgewechselt werden musste, weil er als Trauzeuge auf eine Hochzeit geladen ist. Finde ich einfach, diese Geschichten, die der Pokal einfach hat, das liebe ich und das freut mich einfach so sehr.
Ist er nicht sogar mit dem Helikopter dann zu, der ist mit dem Helikopter, wenn ich das richtig gelesen habe, zu der Hochzeit. Also ich meine, das zu machen ist schon echt top, aber dann ein Heli gestellt zu bekommen, ich weiß nicht, also meine Hochzeit wird nicht so groß ausfallen, das sage ich schon mal direkt.
Ist auf jeden Fall geil, wie quasi fast jedes Medium darauf reingefallen ist, auf diese Meldung mit Helikopter. Echt? Wirklich auch hier die Lokalen, wo man sagen müsste, ja okay, man müsste schon die 16 Kilometer zwischen Bruchwegstadion und Budenheim irgendwie einschätzen können, dass der Kerl mit Sicherheit nicht mit dem Heli vom Bruchweg aus über den Lennebergwald rein in dieses Schloss oder wo auch immer das war. Reingeflogen sind, war auf jeden Fall ganz wild, wie sich die Meldung verbreitet hat, aber war ja auch wirklich so eine Story des Wochenends.
Das ging dann auf Social Media rum mit Bildern vom Helikopter und ich so, okay, also krass.
Das Beste war wirklich heute die Reaktion, so Schott hat ja so ein KI-Bild generiert davon.
Mhm. Okay, das habe ich gar nicht gesehen, da muss ich gleich mal gucken. Auf Insta oder was?
Ja, auf dem Kanal von TSV Schott Fußball.
Das geht hart, das ist übel. Aber es hätte mich auch überhaupt nicht gewundert, wenn es gestimmt hätte. Aber das ist so ein Setting, das ermöglicht ja auch nur der DFB-Pokal. Wenn mir das einer bei der Deutschen Liga erzählt hätte, hätte ich gesagt, die sind wahnsinnig genug und keine Ahnung, interessiert mich nicht. Aber DFB-Pokal, irgendwie, das ist so der Raum für die bekloppten Geschichten. Das sind auch so die Geschichten, die nur die Fußballromantik noch hergibt. Kein Wahr, herrlich. Schiedsrichterfehlentscheidung, okay, Daumen hoch, passiert, ist egal. Kleine Stadien, die komplett ramponiert sind und wo es keine Gästeklos gibt, dafür Dixi-Klos. Für mich stimmt einfach der Vibe bei dem ganzen Ding.
Ja, DFB-Pokal, du sagst das schon richtig. Das macht einfach Spaß. Und da fährt man gerne schon irgendwie um 14 Uhr, hockt man sich in die nächste S-Bahn und fährt dann nach Wiesbaden oder so. Ja, das macht einfach Bock. Und ich freue mich halt auch, dass wir jetzt weitergekommen sind. Und ich finde, man hat ja immer so das Gefühl, ach ja, irgendwie bei uns läuft es in der ersten Pokalrunde meistens nicht. Aber ich glaube, das ist, weil wir so viel zittern. Nicht, weil wir oft rausfliegen. Ich habe nämlich mal geguckt, in den letzten 10 Jahren vorher sind wir maximal 2-mal in der ersten Runde rausgeflogen. Gefühlt könnten es aber auch 6 sein.
Ja, wir sind zumindest nie sehr weit gekommen. Das gehört, glaube ich, zur Wahrheit dazu. Irgendwann waren wir mal was weiter und davon erzählt der Opa heute noch. Aber wirklich der Lieblingswettbewerb der Mainzer, so vom Vereinsseite aus, nee, das ist es jetzt wirklich nicht. Und als Journalist, wie war es da? DFB-Pokal bietet sich anders an, oder?
Ja, definitiv, gerade bei der kurzen Fahrt. Wirklich mega, mega, das so an einem Freitagabend mitzuerleben, auch wenn die Sonne wirklich dermaßen geknallt hat.
Hast du irgendwas gesehen?
Also bei meinem Kollegen, der den Spielbericht geschrieben hat, der musste den Laptop erstmal draußen lassen, weil der überhitzt ist. So musste alles erstmal handschriftlich ach, du mitschreiben Gott. Und in der Halbzeitpause irgendwann übertragen auf seinen Laptop. Und ich sag mal so, da gab's, also was die Bedingungen angeht, war nicht alles so Profifußball-like. Das hatte dann schon auch Vibes von Amateurfußball manchmal.
Wir haben dazu mal einen schönen Text geschrieben, den findet ihr auch noch bei uns auf der Internetseite. Gib mich Pokal. Aber was ist dir jetzt so im Kopf geblieben, Bene, von der Auswärtsfahrt? Weil es war eine Auswärtsfahrt, auch wenn es sich nicht so angefühlt hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, du hast gerade 18 Uhr gesagt. Ich verstehe schon, ist jetzt nicht so weit weg, da kann man mal die Anstoßzeit was nach vorne ziehen. Aber ich glaube, für den einen oder anderen, der schaffe war, war das ein bisschen unangenehm. Aber gab es auch andere Sachen, die da hängen geblieben sind?
Boah, also ich fand schon allein, mein Gedankenkonstrukt, um rechtzeitig zu der Bahn zu kommen, mit der wir alle fahren wollten. Das fand ich, war ja schon geil, weil ich habe dann überlegt, wie machst du es? Weil ich musste natürlich arbeiten, habe dann irgendwie gerade noch so Homeoffice getauscht bekommen und habe mich extra nach Nierstein an den Bahnhof bringen lassen und in die S6, die dann durchgefahren ist. Also ich fand das schon extrem geil. Also dieses ganze Drumherum, dass wir es tatsächlich geschafft haben, trotz aller Widrigkeiten, Leute, die zu spät kamen, die verpennt hatten, was auch immer, alle mit derselben Bahn zu fahren.
Verpennt am Nachmittag. Weißt du, also ich möchte nur sagen, das waren nicht die Leute, die geschafft haben.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch dann hinterher diese große Gruppe zu sehen, wir haben es nicht ganz zu dem Fanmarsch geschafft, leider. Wir kamen irgendwie eine Viertelstunde zu spät, aber diese Riesengruppe an Menschen zu sehen, so am frühen Nachmittag, alle Mainzer, boah, da ging mir echt das Herz auf dann am Stadion.
Alle in Weiß, das fand ich mega geil und ich fand cool, wie viele kreativ geworden sind. Scheiße, ich habe kein weißes und das weiße Trikot habe ich nicht mehr bekommen, was weiß ich, ausverkauft, Lieferprobleme, hast du nicht gesehen, dann ziehe ich halt das Rot-Weiße an und drehe es auf links. So, das sah da ein bisschen rosé aus, aber es fiel nicht mehr so auf. Also da ist man schon richtig kreativ geworden und eine Gruppe hat es mir besonders angetan. Es gab ja so drei Blöcke und wir waren in S, ganz hinten rechts quasi in der Ecke, S15. Und auf der Haupttribüne, unten rechts in der Ecke, war eine Gruppe, die das Ding für sich auch zum Heimspiel proklamiert hatte. Und die haben das auch direkt zur Stehtribüne ausgerufen und da ging richtig die Sause ab. Und das hat mich richtig abgeholt. Und diese kleinen Momente, die nimmst du halt einfach so mit. Und das ist im DFB-Pokal einfach nochmal anders als in der Liga.
Ich fand es auch extrem geil, natürlich, wie viele Mainzer insgesamt im Stadion waren, die man ja wegen den Farben super gut sehen konnte. Und du hast eben gerade schon die Kreativität genannt. Ich fand das extrem lustig, weil wir hatten zwischenzeitlich den Verdacht, dass jemand aus unserer Gruppe vergessen hat, was Weißes einzupacken, bis dann hinter das Feinripp-Unterhemd rauskam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das so kreativ, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, aber ich fand das so dermaßen geil und diesen Moment, wo ich das erste Mal gesehen habe, das werde ich halt auch nicht vergessen.
Also ich war sehr kurz davor, weil ich halt wirklich Stress hatte, mit der Arbeit pünktlich fertig zu werden. Ich wäre fast im Hemd eingeschlagen, bis mir hinterher aufging, hätte es ja einfach machen können. Also es hätte kein besseres Kleid gepasst. Ja, im Anzug weiß es ja, es wäre okay, das wäre ein bisschen hart gewesen. Aber
ich meine, im schicken Wiesbaden, gar nicht mal so unangebracht.
Ja, danach im Nassauer Hof.
Ja, also es gab auf jeden Fall, ich glaube, der ein oder andere hat schon ein bisschen geknobelt. Wie mache ich das jetzt? Also wo bekomme ich jetzt ein weißes T-Shirt her? Hier der Hack, an dem man nicht gedacht hat, weißes Hemd und Feinripp-Unterwäsche. Das wäre auf jeden Fall gegangen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir noch überhaupt nicht über die Trikots geredet haben. Weil die Mannschaft ist ja auch in Weiß aufgelaufen. Also das Motto, alle in Weiß, war ja wirklich übergreifend. Sowohl die Szene und die Fans, als auch die Mannschaft in Weiß. Und ich muss wirklich sagen, das weiße Trikot ist definitiv mein Lieblingstrikot von diesen dreien. Ich finde es mega schade, dass es nur das Ausweichtrikot ist. Und das Heimtrikot tatsächlich holt mich dieses Jahr gar nicht so sehr ab.
Ja, das kann ich voll gut verstehen. Das Heimtrikot ist auch irgendwie nicht so richtig meins. Und ich möchte im Zuge dessen übrigens mal diese ganze Ankündigung und was auch immer ein bisschen mich zurückerinnern. Früher gab es das mal, dass am letzten Spieltag schon das neue Trikot präsentiert wurde. Wo ist die Tradition eigentlich hin?
Die ist wirklich irgendwie losgegangen, muss man echt sagen. Ich muss sagen, mich holen alle drei Trikots ab, aber generell finde ich, macht Jakko eigentlich eine gute Arbeit. Es kommt jetzt nicht an dieses Fashion-Piece von Werder Bremen ran. Also ja, wie geil das ist bitte brutal. Eigentlich?
Ja. Ja.
Aber ja, das Weiße mit dem Gold ran, da denkst du auch, okay, das ist hier gefühlt nicht mal zu fünft, das ist Champions League.
So. Ja, ist wirklich wahr.
Sieht wirklich wie Champions League aus, ja.
Aber dazu passt eigentlich das Auswärtstrikot, weil das erinnert mich total an Bayern München. Dieses Korallending, wo ich mir dachte, so, okay, stopp, wie weit habt ihr in diesem Clip, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, wie weit habt ihr den Klimawandel getrieben, dass wir jetzt Korallen in Mainz haben? Und ich habe mich eher gefragt, so, wann kommt endlich verdammt nochmal das roséfarbene Trikot mit Schorlebezug bei Mainz 05? Wann?
Es wäre so naheliegend, stimmt.
Eigentlich, oder?
Stimmt. Selbst mir kam es nicht in den Sinn, aber ja. Ich muss noch mal eine Petition starten oder so.
Ja, das wäre eine gute Idee.
Definitiv, definitiv. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Korall, diese Farbe Korall, also die knallt ja schon ganz schön auf dem Trikot. Ich finde das extrem geil eigentlich, auf was anderes zu machen, was jetzt nicht klassisch Mainz 05 ist, aber was irgendwie trotzdem schon auch passt, farblich aber wenigstens.
Wegen der Champions League, es gibt mir halt so Bayern-München-Vibes. Das ist so der Punkt. Aber ich hätte halt eher gesagt, nicht Koralle, gib mir Schorle-Highlights. Das wäre auch bei der Farbgebung gegangen und ich hätte es mehr verstanden.
Ja, gut. Ist ja, man muss ja noch was für die Zukunft übrig lassen. Gell?
Aber ich finde insgesamt ziemlich cool, dass sie ein bisschen weggekommen sind von dem Corporate Design. Das muss ich an der Stelle wirklich sagen, weil das Heimtrikot jetzt, das holt mich halt nicht so ab. Es ist halt wieder so ein bisschen, okay, das hat letztes Jahr gut funktioniert. Wir machen dieses Jahr dasselbe nochmal anders. Es ist so ein bisschen Minecraft, Memes, QR-Code, Minecraft, genau. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei der jüngeren Generation ziemlich gut ankommt. Ziemlich gut sogar. Mein Geschmack trifft es einfach nur nicht. Also es ist keine Katastrophe. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Aber das geilste Trikot ist einfach das Ausweichtrikot. Fertig so. Und das hat auch diesen Abend nochmal komplett abgerundet. Alle in weiß, die Mannschaft in weiß. Und ich habe mich da wirklich abgeholt gefühlt.
Ja, also ich fand, ich habe ja eben gesagt, den Moment, wie wir am Stadion ankamen, als wir dann, weil wir hatten immer mal wieder so kleine Grüppchen von weißen Leuten gesehen, aber dann am Stadion anzukommen und wirklich auch die Treppen hoch und dieser Riesenpulk vorne dran, das sah schon dermaßen geil aus, dann reinzukommen. Du siehst im Stadion sogar auf der Heimtribüne, in dem Heimblock, haben Leute einfach weiße Sachen angehabt. Da dachte ich so, hey, wie geil ist das denn? Ich finde es echt gut. Man kann richtig nachempfinden. Vor allem ist auch voll clever, weil natürlich Wiesbaden ja auch rote Trikots hat und dann unterscheiden sich die ganzen Fans alle nicht richtig.
Aber einem wurde die weiße Weste vielleicht ein klein wenig abgesprochen mit dem Banner. Und bevor wir darüber reden, ein kleiner Thementrenner und dann gehen wir nochmal darauf ein, auf den Fall Kaiju Sano.
60 Millionen, will ich sagen, verschenkt, aber hätte man sich besser 6 Schürrles gekauft?
6 was?
6 Schürrles gekauft?
Das ist Schürrles.
Schürrles, der Spieler,
auch
der
jetzt 6 Schürrles, Alter.
Ja, 6 Schürrles.
Schürrles. Ich habe das Schürrles verstanden. Ich dachte,
6 mal Schürrles.
Bevor wir jetzt sportlich auf das Spiel gucken, müssen wir nochmal über den Fall Kaiju Sano reden. Unter der Woche gab es zwei Schreiben. Einmal Kublock-Szene, die sich klar geäußert haben, die um Aufklärung gebeten haben, die aber auch den Vorstand massiv kritisiert haben. Dann gab es noch ein, ich sag mal, anonymeres Schreiben, das auch ein Banner am Bruchweg zur Folge hatte, wo auch nochmal klar gesagt wurde, dass es keinen Spielraum geben darf für Täter, dass hier klipp und klar aufgeklärt werden muss. Nochmal eine ganze Ecke schärfer, das war auch das erste Statement, das rausging. Und dann gab es halt auch nochmal ein Banner während dem Spiel in Wiesbaden, das mit Blick auf alle in Weiß gesagt hat,
weiße Weste auch bei Sano? Fragezeichen.
Das war's. Und kurz vor Anpfiff, beziehungsweise knapp anderthalb Stunden vorher, kam dann quasi das erbetene Statement. Ich glaube, da haben Medien nachgefragt ohne Ende, die Szene, die sich positioniert hat, die Kurve, die da deutlich geworden ist. Ich glaube, der Verein hat sich da genötigt gesehen, jetzt mal ein Statement rauszugeben. Wie kam das bei euch an?
Also erstmal hat es mich komplett überrascht, das an dem Freitag des Spiels überhaupt noch zu bekommen oder überhaupt irgendwas da zu bekommen. Dann fand ich es extrem ärgerlich, dass das so kurz vorm Spiel war. Du hast gesagt, anderthalb Stunden. Wir haben diese Botschaft zusammen, also diese Pressemeldung, haben wir zusammen vernommen. Hm. Du hast sie vorgelesen für uns als Gruppe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann von der Inhaltslosigkeit ein bisschen überrascht.
Ja, und vor allem wirkt es von der Art und Weise sehr danach, als ob man weiter einfach Sachen irgendwie hinterm Berg halten will. Also die Art und Weise, wie dieses Statement kam, dass es nicht über Twitter rausging, nicht sonst irgendwie, sondern dass es einfach auf der Webseite platziert wurde, ohne es irgendwie groß zu bewerben, ist ja auch irgendwie eine komische Art, wenn man etwas nach außen transportieren will und es irgendwie ein Sinnbild dessen, dass es einfach in der Sache an Informationswillen irgendwie auch hakt. Klar ist das nicht einfach. Wir haben es auch mitbekommen, dass einfach während Kaiju Sano in Untersuchungshaft war, es einfach auch schwer war, an Informationen zu kommen. Aber, und das ist ja auch das Gute, ihr habt es ja auch letzte Woche schon im Podcast dann erstmals angerissen, dass dieses Thema, wo ja jeder Fan auch berechtigterweise sagt, hey, wir wollen da mehr drüber wissen, was war da genau, dass das wieder an die Tagesordnung kommt und dass man als Verein auch nicht einfach sich wegducken kann in dem Fall. Und klar ist es richtig, den Spieler zu schützen, Da jetzt aber auf die Persönlichkeitsrechte vor allem zu gehen, müsste man mal einen Juristen fragen, aber er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Es ging hier überall viral und dementsprechend weiß ich auch nicht, ob das ein Grund ist, um alles, wenn man darüber reden kann, das weiß ich nicht, hinterm Berg zu halten. Und so über möglichst wenig Informationen schürst du ja immer weniger Vertrauen da rein.
Es hat so ein bisschen den Charakter des Versenkens. Also du gibst es nicht auf Social Media preis, du in einem Moment, wo die meisten Fans mit was anderem beschäftigt sind, als jetzt gerade auf die Webseite zu gucken oder in der App bei Mainz 05 unterwegs zu sein. Ich stimme dir dazu, also der Transparenzwille ist da für mich zumindest nicht zu 100% erkennbar, aber das sind erstmal nur die Umstände. Ich fand halt ehrlicherweise die Statements, die, ich sag jetzt mal kollektiv, wird so nicht stimmen, aber aus der Kurve kamen beide dahingehend auch richtig stark, dass sie auch Selbstkritik geübt haben. Also, dass sie gesagt haben, auch wir wissen, in der Kurve wird es Sexismus geben, darauf muss man achten, wir müssen aufeinander auch aufpassen. Das fand ich sehr, sehr gut. Es ist auch ein Zeichen, wenn sowas passiert, ja, es ist ein Moment der Selbstreflexion. Also was können wir denn besser machen? Und dann auch zu gucken, wie kann man sich weiterentwickeln? Und dass eine Kurve das für sich erkennt in diesem Kontext, fand ich ein sehr reifes Verhalten. Dem entgegengestellt dann die Drohung zu sagen, man wird juristisch gegen falsche Anschuldigungen bei dem Vorstand vorgehen. In diesem Kontext, wo ich jetzt keine falschen Anschuldigungen gegen den Vorstand gesehen habe, fand ich dann nicht ganz so reif.
Ja, wobei man dann, also Kai Schosano wurde ja schon zum Täter ernannt, gerade in dem ersten Schreiben. Ja. Und das ist ja was nicht geht und wo auch der Verein dann sagen muss, da schützen wir unseren Spieler, weil zum Glück gilt in Deutschland erstmal die Unschuldsvermutung, aber wir wissen ja alle selbst, gerade im Profifußball, auch in Fällen wie mit Jerome Boateng, wie leider, wo es ja dann wohl auch Gewalt gab, mit NDAs und auch Geldzahlungen und allem möglichen anderen, wo das endet. Und dementsprechend ist einfach diese Thematik so schwer. Aber jemanden als Täter der einfach nicht verurteilt ist, ist ein No-Go.
Da war es für mich ein bisschen drüber, das erste Statement, muss ich auch sagen. Ich fand das Statement des Q-Blocks wesentlich konstruktiver.
Ja,
und ich finde, es gibt da auch durchaus konstruktive Ansätze, wie man damit umgehen kann.
Warum nicht als Verein einfach die Chance nutzen? Jetzt ist es ein Thema, was man vielleicht nicht unbedingt unbedingt direkt ansprechen möchte, was nicht bequem ist, aber wo man sagen kann, okay, dieses Thema ist gerade in unserem Verein präsent. Warum nutzen wir nicht die Chance und schaffen Räume, um Opfern die Möglichkeit zu geben, sich zurückzuziehen, sich zu schützen? Und warum sagen wir nicht einfach, okay, es gibt dann jetzt nochmal ganz besonders, vielleicht wird der Fokus drauf gelegt, dass ich als Verein meine Sorgfaltspflicht allen Leuten, die eben da empfänglich dafür sind, entgegenbringen kann.
Oder die Angebote, die ich bereits habe, mit einer Anlaufstelle auch für Frauen nochmal präsenter nach vorne zu stellen oder vielleicht auch sage, ich möchte nochmal klarstellen, wo am Spieltag beispielsweise bei Heimspielen für Heim, aber auch für Gästefans eine mögliche Anlaufstelle wäre. Genau. So, das wäre etwas, was ich sehr, sehr wichtig fände. Ich glaube, Hertha BSC hat genauso eine Anlaufstelle geschaffen. Das wäre für mich eine tolle Reaktion gewesen, wo ich auch merke, hey, die sagen nicht nur, sie haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, sondern sie haben sich tatsächlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie haben das auch selbst reflektiert und gesagt, ey, wie du sagst, das ist ein Thema. Wie können wir das aufgreifen? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir es schaffen, dass sich alle Menschen bei uns im Verein wohlfühlen? Und schlussendlich, und da stimme ich dir auch zu, Unschuldsvermutung ist das eine, aber dann auch, dass ich als Fan und als Fanin ein unbeschwertes Verhältnis zu diesem Spieler eingehen kann, um dann beispielsweise eine sehr gute Leistung in einem DFB-Pokalspiel gebührend respektieren und auch genießen kann. Weil das ist immer noch nach diesem Statement für mich zumindest nicht gegeben.
Definitiv, aber glaubt ihr, dass beim Union-Heimspiel wieder Banner dabei sein wird? Weil das ist ja jetzt, solange da nicht weiter kommuniziert wird, nicht mehr Informationen reingegeben wird, schwelt das Ganze ja vor sich hin. Und so, glaube ich, kann, jetzt nehme ich mal das Beispiel, er macht das 1-0 gegen Union Berlin am Samstag. Ich glaube, dass super viele sich dann ja freuen, aber ich weiß nicht, ob sie sich so zu 100% freuen, wie wenn es jetzt Amendo Sieb wäre.
Ich glaube tatsächlich, dass da sogar ein bisschen Konfliktpotenzial drin steckt. Und zwar, es ist wie überall. Die einen sagen, ey, der ist jetzt unschuldig und der Verein hat sich geäußert, fertig, bums, weg das Ding. Du hast aber auch sehr kritische Fans und in dem Fall zähle ich mich auch dazu, die sagen, hoppala, 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 also das ist für mich nicht gut gelaufen. Und du machst hier eigentlich einen Konflikt auch unter Mitgliedern, Vereinsmitgliedern auf, den du gar nicht haben müsstest. Für mich ist das von Vereinsseite her dahingehend nicht deeskalativ auch gedacht. Also du holst dir hier einen Konflikt weiter in den Verein hinein. Ich weiß nicht, ob es mehr Banner geben wird. Ich weiß aber auch nicht, ob es mehr Banner braucht, um ehrlich zu sein. Denn es sind ja nicht nur die Fans, die sich klar positionieren. Auch jede Mediennachfrage erhöht den Druck in dem Verein. Und was ich so schade finde, ist, dass man schon das Gefühl hatte, nach diesen Statements hatte der Verein das Bedürfnis, sich zu äußern. Es gab Medienanfragen im Vorfeld ohne Ende. Und du hast das Gefühl, der Verein musste erst zu diesem Statement, ich will nicht sagen genötigt werden, aber er musste dahin geschoben werden. Und da würde ich mir mehr proaktives Verhalten wünschen, mehr Konstruktivität und nicht so eine, ich möchte fast sagen, angstbesetzte Kommunikation, weil man Sorge hat, es ist ein touchy Topic, man möchte nichts falsch machen, was ich verstehe, ist auch in Ordnung, aber hier hätte man vielleicht mehr gewinnen als verlieren können.
Ich glaube, vielleicht wird da sogar ein bisschen überkompensiert noch, weil man hat ja, glaube ich, in der FAZ in einem kleinen Abschnitt am Ende von dem Bericht darüber gesehen, dass es wohl Interviews von Kai Shusano gab gegenüber japanischen Medien, dass aber den deutschen Journalisten kein Übersetzer zur Verfügung gestellt wurde, damit man auch hier quasi Fragen stellen kann. Hast du da auch was Ähnliches vernommen, Dominik?
Ja, yes, ich war ja da in dem Fall in der Mixzone und wurde von dem japanischen Journalisten sogar vorm Spiel noch interviewt zu Kai Shusano. Habe in meinem Hemdsärmel mich in Englisch versucht, irgendwas zu erklären noch.
Wenn du jetzt Japanisch gesagt hättest, wäre ich beeindruckt gewesen.
Ja, nee, dann hätte ich ja auch Kai Shusano in der Mixzone verstanden, aber wir waren zusammen mit dem Kicker und mit der FAZ noch im Gespräch mit Nico Bungert und dann haben wir nur gesehen, wie Kai Shusano irgendwo so hinten in der Ecke dann mit dem japanischen Journalisten gesprochen hat und daran hätten wir natürlich auch ein Interesse gehabt und haben dann auch gefragt, ob wir ihn danach sprechen können, weil dann ist er weg. Aber dann hieß es war kein Dolmetscher mehr dabei. Vorher beim Spiel war definitiv einer dabei, danach kann ich es nicht genau beurteilen, aber auch Tonband haben wir nicht bekommen, aber da hätten wir auch einen japanischen Übersetzer für gebraucht und ja, hat jetzt nicht das beste Bild abgegeben.
Es ist unglücklich zumindest, es schürt so ein bisschen ein Misstrauen, also man möchte dem Verein ja gar nichts Böses, man ist einfach nur daran interessiert, auch durchaus im Sinne des Vereines aufzuklären und wenn du dann das Gefühl hast, okay, da bekommen wir jetzt andere Informationen und warum bekommen jetzt die anderen das nicht, dann ist das eine ungute Situation, die sich, ich glaube, auch medial nicht sonderlich für den Verein rechnen wird.
Das glaube ich allerdings auch nicht.
Was aber über jeden Zweifel erhaben war, und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das war Sanos Leistung gegen Wiesbaden. Es war noch unklar, ob er jetzt 90 Minuten schaffen würde, also so viel hatte er jetzt noch nicht mit der Mannschaft zu tun gehabt. Und turns out, er kann 120 Minuten gehen mit Vollgas hinten raus, mit Schlusssprint sozusagen. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend, aber unabhängig jetzt davon, in den 90 Minuten zuvor hat sich die Mannschaft, finde ich zumindest, brutal schwer getan. Lass uns einmal kurz auf die Startelf gucken. Mit Sieb, der quasi den Grude-Ersatz gegeben hat, gab es ein überraschendes Startelf-Debüt, genauso wie bei Sano. Lee und Burkhardt haben die Offensive quasi abgerundet. Leitsch im Zentrum der Innenverteidigung, das konnte man erahnen. Aber dass es dann auch so kommt, stand jetzt nicht fest. Kassier und Mwene auf Außen, Amiri klar im Zentrum. Logisch. Aber warum hat man sich dann trotzdem, das ist eine erfahrene Bundesliga-Truppe, die da steht, so schwer getan, Domi?
Ja, ganz einfach. Erste Viertelstunde losgelegt wie die Feuerwehr, wie Johnny Burkhardt es beschrieben hat, aber kein Tor gemacht. Und dann quasi mit der ersten Chance für Wiesbaden, die ja auch dermaßen dämlich entstanden ist, kommen wir auch später nochmal ja drauf, ja. 1-0 kassiert und dann stehst du da. Und dann hat Wien Wiesbaden ja es auch geschafft, mal die Mitte zu verdichten, was vorher nicht der Fall war, weil der Halbraum war ja wie ein Paradies für Amindo Sieb, fand ich in den ersten 14 Minuten. Und ich fand auch, die ersten 14 Minuten waren saustark, weil er auch saustark war. Aber danach hat er auch es vor allem abgetaucht bis zur Halbzeit. Und dann ab der Halbzeit bis zum Ende war eigentlich gar nicht mehr da. Und da hast du richtig gemerkt, wir haben über Sano gesprochen, oder du gerade eben, ja. 120 Minuten Power und Sieb, ehrlicherweise, nach 60 Minuten tot. Hm.
Ja, und war ja nicht nur Sieb, der danach irgendwie ein bisschen müde war. Ich glaube, Philipp Mwene war irgendwie auch nicht so 100% fit. jedenfalls körperlich. Da haben wir auch schon den Eindruck gehabt, dass er relativ schnell müde war. Aber ich fand, wir haben jetzt schon die ganze Zeit Kaischu gesagt und dass er die erste Torchance haben würde, das hätte, glaube ich, auch keiner gedacht von uns. Also ich fand auch gerade sein offensives Involvement, gerade so in der ersten Viertelstunde, schon extremst erstaunlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass er so schnell offensichtlich in die Mannschaft integriert werden konnte, dass er erstens die Strecke gehen konnte, 120 Minuten, aber dass ihm jetzt auch keine groben Schnitzer in der Absprache passiert sind.
Das fand ich auch. Und da sind zwei Punkte für mich. Das eine ist, du hast schon gemerkt, dass wir, was die Positionen anging, sehr variabel unterwegs waren. Dass Kai Schusano auf einmal vorne rechts aufgetaucht ist. Wie später übrigens auch Dominik Kor bei seinem Tor, auf das wir nochmal detailliert gucken werden. Ungewöhnlich, aber gut. Das kann man, glaube ich, mal auf die Habenseite nehmen. Warum man sich so schwer getan hat, da stimme ich dir zu, Domi. Halbräume, einfach zu. Danach, also Wiesbaden hat das Zentrum verdichtet. Zentren müssen verdichtet sein. Das haben sie gut hinbekommen. Aber Mainz hat sich auch nicht mehr clever angestellt. Das kommt hinzu. Und da hast du für mich zum ersten Mal gesehen, was der Gruder-Abgang dich wirklich kostet. Gerade im Vergleich mit Sieb, aber auch durchaus mit Lee. Lee ist ein anderer Spielertyp, aber trotzdem diese einfachen Dinge. Einen Kontakt in den Raum mitgenommen. Zu wissen, was um einen geschieht. 2-3 Schritte vorher schon zu wissen, wo es hingeht, das hast du gesehen, das ist so nicht ausgeprägt. Ist vielleicht ein guter 1-gegen-1 Tempodribbler, das passiert an der einen oder anderen Stelle, aber insgesamt sowohl bei Sieb als auch bei Lee hat mir Spielintelligenz gefehlt, dann auch im Zentrum, und erschwert wurde das Ganze für mich, und den Spieler habt ihr noch gar nicht genannt, durch die Leistung von Nadim Amiri, der wirklich keinen Sahnetag hatte.
Ich wollte es gerade sagen schon, das wird wahrscheinlich tatsächlich unser kreatives Problem einfach gewesen sein. Wenn Nadim halt keinen guten Tag hat und auch die Nebenleute jetzt nicht einen herausragenden Tag haben, dann fehlt uns einfach das gewisse Etwas im Spiel in der Offensive. Und da hilft auch kein Johnny Burkhardt, der halt ja der etwas variablere von unseren ganzen Stürmern ist. Und irgendwie, das hat einfach alles insgesamt so viel gehakelt und ja, Nadim hat dann, glaube ich, irgendwann angefangen, mehr zu dribbeln und dadurch wurde es besser, sagen wir es mal so.
Ja, aber vor allem hat er irgendwie gedacht, er muss alles alleine regeln, so wie früher auf dem Bolzplatz war das eigentlich die Mentalität, und das hat viel gekillt, muss ich sagen. Es hat aus meiner Sicht auch irgendwie Maxim Leitsch eingeschüchtert, dass er einfach so immer diese 1 Meter Sicherheitspässe, so einfach hier, nimm den Ball und mach irgendwas damit, und das ist dann natürlich irgendwie auch einfach zu verteidigen gewesen, aber du sagtest, Sieb und Lee haben da nicht die richtigen Lösungen gefunden. Ich fand halt auch, dass Andreas Hanke-Olsen immer wieder in den Druck reingespielt hat und dadurch auch irgendwie, es ist eklig dann zu spielen, wenn du mit dem Rücken zum Gegner in diesem engen Halbraum dann irgendwas machen musst, ist schwer.
Das ist das eine, und dann haben wir eigentlich schon so das Kernproblem rausdestilliert, weil auf der rechten Seite war es nicht so schlimm wie auf der linke. Die linke Seite war wild. Das war Andreas Hanke-Olsen, das war Philipp Mvene und das war Jae-Sung Lee, und alle drei haben für mich keinen guten Tag erwischt. Und dann war Nadim Amiri noch da, der probiert hat zu überkompensieren, was überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und was halt überhaupt nicht gepasst hat auf dieser linken Seite, das waren die Abstände. Gegenläufige Bewegungen. Lee kommt, Mvene geht tief. Aber auch defensiv. Mvene war vorne, wer rückt dann rein und übernimmt? Auch da war die Abstimmung vielleicht auch mit Kai Schusano, kann auch noch nicht ganz perfekt an der einen oder anderen Stelle. Dann ist auf einmal Wiesbaden durch, dann hast du die Problematik in diesem System, du hast eine Dreierkette, dann ist auf einmal dein hinteres Viertel offen und du lädst den Gegner quasi zu Flanken ein. Und es gab diverse Situationen, in denen Wiesbaden für mich gefährlich ist. Und für mich war Kai Schusano einer meiner Top-3-Spieler und die anderen beiden beschreiben für mich das Spielgeschehen eigentlich perfekt. Meine anderen beiden Top-3-Spieler waren dann Dominik Kor, der tatsächlich der Leader war, der Nadim Amiri in dem Spiel sein wollte, auch ohne das Shirt auszuziehen. Und Robin Zentner mit Weltklasse-Paraden.
Zu Dominik Kor habe ich tatsächlich ein paar Statistiken, präsentiert von unseren lieben Freunden aus der Recherche-Unit. Dominik Kor hatte bei uns die meisten Pässe von allen Spielern, also er war sehr viel auch im Spielaufbau dran beteiligt. Die zweitmeisten Ballberührungen insgesamt, hat auch die meisten langen Bälle geschlagen. 40% davon kamen sogar an, was eigentlich sogar eine gute Quote ist. Und er hat viele Bälle abgefangen. Er hat extrem viele Zweikämpfe geführt, hat 82% davon gewonnen. Also er war wirklich sowohl in dem Spielaufbau, aber auch in der Defensivarbeit wirklich für uns Gold wert.
Und da siehst du eigentlich, was dann geändert wurde, ne? Also so wie Dominico gespielt hat, das wurde geändert. Man hat dann nicht mehr auf Teufel komm raus probiert, hinten flach, wie spielen wir jetzt? Weil Nadim Amiri war einfach zu eng irgendwie. Leic wusste auch nicht mehr, wo soll ich sonst hinspielen, außer zu Nadim, der sich quasi die permanent in seinen Pass weggeschoben hat. Und Dominic Kor war dann die Lösung.
Ja, und also Thema Mut. Kor hatte Raum vor sich, hat ihn attackiert, ist nach vorne gegangen, hat auch danach gesagt, als er das Tor beschrieben hat in der Mixzone, ich habe einfach hinter mich geguckt, habe gesehen, die Restverteidigung hat gepasst, ah jo, dann gehe ich halt nach vorne, ne, und wurde letztendlich belohnt. Und klar, Hanke Olsen ist jetzt nie dafür bekannt gewesen, der begnadete Aufbauspieler zu sein, ist sowieso eklig, weil er fußverkehrt spielt und seinen linken Fuß ja eigentlich nur zum Stehen benutzt. Und Leitsch eben auch, und kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal drauf zu, dass das Spiel eindeutig gezeigt hat, dass in der zentralen Innenverteidigerposition extremer Nachholbedarf herrscht.
Wir haben uns mit unseren Recherche-Jungs ein bisschen unterhalten und da ist aufgefallen unter anderem, dass es eine Standardvariante gab, wo Hanke Olsen weiter nach vorne rückt und irgendwie im Spielaufbau angespielt wird. Hast du das auch irgendwie gesehen von außen? Die wurde irgendwie 2 oder 3 Mal gemacht?
Da habe ich jetzt nicht so wahrgenommen in dem Fall, aber wahrscheinlich auf Mikkel Jespersen zurückzuführen, den ich sehr aktiv draußen gesehen habe und der ja auch bei seinem alten Verein für Standards zuständig war und gesagt hat, weil er selbst als Spieler schon Standardschütze war und sich super viele Gedanken gemacht hat, dass die Mainz-Fans sich da auch viel freuen können, und war wahrscheinlich eine Sache davon.
War glaube ich, ein bisschen klassisch auch, ne? Von außen dann eingelaufen, Innenverteidiger dann im Mismatch mit dem Flügelspieler. Das ist so ein kleiner Klassiker. Aber ich möchte gerne deinen Punkt noch einmal aufgreifen. Nachholbedarf, wir haben es in der letzten Sendung schon gesagt, du brauchst vor allen Dingen einen spielstarken zentralen Innenverteidiger. Und wenn du den nicht hast, wirst du ausrechenbar, weil Hanke Olsen kann es nicht kompensieren. Dominic Kor ist im Kurzpassbereich sicher, aber jetzt nicht der kreativste. Die langen Bälle, okay, die gebe ich ihm, aber du hast niemanden, der die Intelligenz besitzt, dass er weiß, wohin lenke ich jetzt das Spiel gerade eben. Und das brauchst du unbedingt. Kann Maxim Leitsch ehrlicherweise auch noch gar nicht haben, so lange wie er nicht gespielt hat, wo soll er es hernehmen? Und Nadim Amiri, und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, etwas weniger, hätte da vermutlich mehr Freiräume gegeben. Deswegen war es für mich die richtige Entscheidung, als Bo Henriksen mit der großen Taktiktafel in der Trinkpause auftauchte. Ich bin mir wirklich sicher, der hat die große Taktiktafel genommen, damit die Mentalitätsdebatte bei ihm als Trainer aufhört.
Zu 100%.
Du kannst mir nicht erklären, dass du beim Handball ein Tablet benutzen kannst, aber hier musst du auf einmal so einen Quadratmeter große Taktiktafel nehmen.
Hab mich aber wieder komplett abgeholt und irgendwie gedacht, so geil, die Kreisliga irgendwie in die Brita-Arena zurückgeholt, wo wirklich auch immer die Taktiktafel und der Verschiebebahnhof mit den Magneten dann ging.
Ich fand's auch so geil. Wir haben uns so gefreut. Diese Trinkpause kam und ich denke mir so, hä? Man sieht das ja. Der hat irgendwas in der Hand. Irgendwie so, ach, das ist eine Taktiktafel. Ja. Und das ist ja nicht nur das einzige Mal gewesen. Bei dem zweiten Mal kam die ja wieder raus. Also offensichtlich gab's da Nachholbedarf oder vielleicht wurde das auch als Mittel für sich erkannt, wie man einfach schön nochmal nachbessern kann während dem Spiel.
Was ich aber gut finde, ist, du merkst Ingame-Coaching, was unter Bo Svensson ein riesiges Problem war, Henriksen viel variabler. Er hat ein klares Ziel, er möchte mit der Mannschaft mehr Fußball spielen. Jetzt geht das so nicht, wir müssen anders agieren in dem Kontext. Und das heißt ja nicht, es waren jetzt keine klassischen Hail Mary langen Bälle, die da gespielt worden sind, sondern schon Pässe mit Sinn und Verstand. Also mir hat das sehr zugesagt, wie taktisch im Spiel reagiert worden ist, mit welcher Konsequenz das entschieden worden ist. Es hat ja auch einen Moment gebraucht, um zu greifen. Also in der ersten Halbzeit hat das nicht mehr richtig gegriffen, ne?
War ein wildes Spiel. 160 Ballverluste in 90, oder waren dann 120 Minuten, aber trotzdem war das ein Negativrekord unter Henriksen. So viele Ballverluste gab es da, laut Y-Scout, davon ist die Zahl noch nie. Und das ist ja auch wirklich eine gute Beschreibung dessen, dass dieses Spiel total wild war. Du wolltest sofort mit jedem ersten Ball irgendwie hinter die Kette kommen, aber da ging nichts, du musstest ja vorbereiten letztendlich auch. Ja. Und das hat Nico Bunger danach auch gesagt, also da haben sie sich zu sehr im Ballbesitz verewigt und das einfache Spiel mit mal einem langen Ball und wenn wir nicht direkt haben, zweiter Ball erobern, zack, und wir sind schon im letzten Drittel. Da haben sie sich dann schon leichter getan, aber die Großzahl an Torchancen fehlte ja trotzdem, ehrlicherweise.
Fand ich sehr lustig, dass wir 20 Torschüsse hatten. Ich habe die Statistik vorhin nochmal nachgelesen und dachte so, hä? Wo waren das 20 Torschüsse? Aber das waren halt alles, also es waren, glaube ich, fast 6, 7 geblockte Bälle alleine dabei, die so irgendwie so aus dem hinteren Drittel vom 16 Meter oder sogar davor kamen irgendwie. Und wir hatten auch nicht viele Chancen nach Standards. Wir haben eben gerade die Standards schon mal angesprochen. Vielleicht kommen wir da direkt jetzt mal drauf. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, von den Standards, wo wir letztes Jahr viele Tore gemacht haben und wo wir auch wissen, dass im Trainingslager da gearbeitet wurde, haben wir irgendwie nicht so viel gesehen, außer diese einen Pfostenchance von Stefan Bell, wo man sagen muss, das war mehr Glück als Verstand.
Stimmt. Amiri häufig zu kurz. Es war wieder das alte Thema. Da war nicht wirklich Druck hinter. Ich hatte irgendwann das Gefühl, die Sonne stand zu tief für ihn. Also, der wusste nicht genau, wo er hinschlägt. Aber es wurde komischerweise erst in der Verlängerung besser. Dann wurden die Standards auch besser. Also dann wurde man insgesamt einfach griffiger. Ich glaube, es lag aber auch daran, dass man Wiesbaden ein Stück weit müde gearbeitet hatte, weil die waren irgendwann einfach platt und die waren für 120 Minuten eine Bundesligamannschaft, die gewillt ist, bis zum Ende zu gehen. Das konnten die nicht mitgehen. Da hat sich die individuelle Qualität dann trotzdem durchgesetzt und das ist auch der Klassiker in so einer Pokalrunde. So musst du es eigentlich auch angehen. Du hattest noch kein Spiel. Du musst den Gegner müde wollen. Das geht gar nicht anders, weil die individuelle Qualität wird sich dann auch durchsetzen. So ist es ja dann auch gekommen. Deswegen sehe ich das insgesamt gar nicht so negativ, dieses Spiel.
Gerade am Anfang hast du ja einfach das gemacht, was ein Bundesligist als Favorit machen muss. Spieltempo hochhalten, weil du kannst viel schneller spielen als der Gegner. Du musst maximalen Stress ausüben. Dann, wie gesagt, hatten sie da das Pech, dass das Tor fällt. Wiederum hatten sie dann aber auch ehrlicherweise Glück, dass wie dieses 2:1 in der Verlängerung dann auch zustande kommt über diesen Fehler vom Innenverteidiger. Klar, Karim Onisivo gibt Druck drauf, aber spielt den Ball nicht rüber, sondern er wird rüber gekrätscht in die Füße zu Johnny. Und klar, das hat dann die Moral auch bei Wien Wiesbaden gekillt. Also kann ja auch, wenn Zentner vorher nicht so sauber pariert, ja, dann kann es auch vorher 2:1 für Wiesbaden stehen.
Ja, also diese erste Halbzeit war halt wirklich kritisch, muss man sagen. Also es hätte gut 2:0 zur Halbzeit stehen können. Ich an der Stelle großes Lob an Robin Zentner. Dinge gemacht, die er letzte Saison so nicht gemacht hat, die total einfach klingen, aber die wichtig sind. Flanke kommt von außen, er setzt sich nach hinten Richtung Torlinie ab. Er rennt halt eben nicht blind raus bei einer Halbfeldflanke, was auch sehr, sehr gut war. Setzt sich ab, gibt sich dadurch mehr Reaktionszeit, steht pünktlich, weiß, wie er agieren kann, hat einen guten Abdruck, in dem Fall keinen Abdruck, sondern muss den Fuß wegziehen, um schnell in die Ecke zu kommen. Weltklasse-Parade in dem Moment und hat uns das gesamte Spiel gerettet, diese eine Parade. Da lege ich mich auch zu 100% fest. Also die Defensive war brutal gefordert und sie war auch teilweise überfordert. Und das war dann halt das 1-0, auf das ich gerne noch einmal genau gucken möchte, weil da fasst sich dieses komplette Spiel eigentlich zusammen. Du hast eine Situation, die Nadim Amiri im Zentrum zentral vor dem 16er klären kann. Und er geht nicht hin, weil er nicht weiß ja warum. Also irgendwie doch oder nein, ach nee, nimm du ihn, ach du bist Wiesbadener, scheiße. Und ab dem Moment ist eine Fehlerkette ans Laufen gekommen, die ich so, ich weiß nicht, selten gesehen habe. Du hast später eine Flanke, die nicht verteidigt wird, also wird dann rausgelegt. Mwene rutscht nicht raus, geht nicht drauf, obwohl er niemanden im Rücken hat. Ich weiß nicht, wen er da decken möchte oder was er verhindern möchte. Da ist eine 3-gegen-1-Situation, also er kann gemütlich rausrutschen. Dann kommt eine Flanke, die eigentlich gar nicht sonderlich gut ist. Die wird in eine 1-gegen-3-Situation geschlagen. Ein Wiesbadener gegen 3 Spieler von Mainz 05. Und dann macht Anthony Cassie etwas, was wir schon mal von ihm gesehen haben. Du hast es im Vorgespräch angesprochen, Dominik. Der klärt das Ding zentral vor den 16er, unbedrängt. Der Gegner war 1,5 Meter weg. Er hätte ihn auch dotzen und ins Ausgehen lassen können. Es wäre nichts passiert. Und dann macht Wiesbaden eigentlich vogelwild 3-4 viel zu überhastete Abschlusssituation. Gegen einen Bundesligist wäre es sofort ein Tor gewesen, da lege ich mich auch fest. Und Leitsch, den man an der Stelle loben muss, hilft Chor noch, blockt vermutlich den ersten wirklich gefährlichen Torschuss. Und dann decken Amiri, Sano den leeren Raum. Hanke Olsen wusste überhaupt nicht mehr, wo er hingehört, hatte wahrscheinlich abgeschaltet. Er und Mwene komplett aus dem Spiel genommen. Keiner orientiert sich zum Mann, der frei steht und das Ding einschieben muss. Also eine Verquickung aus linke Hälfte setzt komplett aus. Amiri kann sich nicht entscheiden, bin ich jetzt aktiv oder passiv. Cassie, der irgendwie hinten ein bisschen wild wurde. Und die Innenverteidigung und der Torwart, die eigentlich nur das Nachsehen haben konnten. Und dass diese Szene, dieses 1-0, war für mich symptomatisch für die gesamte erste Halbzeit und für die Probleme, die wir insgesamt in diesem Spiel mit Wiesbaden hatten.
Ja, ich fand 80% geht auf Cassie, weil ich finde, dieses Ping-Pong-Spiel kannst du schwer verteidigen, weil das ist eine Reaktionszeit von irgendwie einer halben Sekunde, von einer Sekunde oder so. Und wenn du da nicht gut gestaffelt bist, was sie nicht waren, weil sie zu nah beieinander stehen, das kann man vielleicht ankreiden. Ja. Aber Cassie, ähnlich wie gegen Bremen im Februar, als er Duxi quasi in der vierten Minute den Siegtreffer schon aufgelegt hat mit seiner verkorksten Rettungsaktion, hat da für mich eigentlich die meisten Aktien dran. Aber ja, das wirkte irgendwie auch ein bisschen chaotisch. Auch so chaotisch, weil aus meiner Sicht in dem ganzen Spiel eben ein Abwehrchef auch gefehlt hat. Wir haben es vorhin schon angesprochen, im Spiel mit Ball. Jemand, der auch den Takt vorgibt von dem Rhythmus. Wann spielen wir mal einfach ein bisschen lockerer hin und her und wann kommt Passschärfe rein und spielen wir wirklich schnell nach vorne. Genauso halt auch hintenrum, ehrlicherweise. Und klar, Leitsch hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, ich habe mal geguckt, 6 Kopfballduelle geführt, 5 auch gewonnen. Da war er safe. Aber seine Körpersprache wurde von Minute zu Minute in Halbzeit 2 auch ängstlicher. Und ich finde, das merkst du als Mitspieler. Du weißt ja auch um seine Situation vorher, dass er einfach ganz lange raus war. Und ja, das da war aber natürlich, weil die nicht eingespielt sein können, eben da ein bisschen Chaos.
Ja, also das Tor hat mich, also du hast es eigentlich schon gut gesagt, Jan. Mich hat eigentlich am meisten geärgert, also gerade im Block, dass Amiri nicht auf den Ball geht. Diese ganze Szene hätte überhaupt nicht zustande kommen müssen. Amiri geht da nicht drauf. Ich meine, wahrscheinlich Cassie da mehr Aktien an dem Tor, aber dass dann auch hinterher dermaßen der Stecker gezogen ist, das hat mich an die schlimmsten Bootzeiten erinnert, wie die Leistung vor einem Gegentor und nach dem Gegentor war. Also da war ja für die komplette erste Hälfte war ja eigentlich dann tote Hose. Wir haben ein paar Abschlüsse noch gehabt, aber wirklich gut kreative Offensivaktionen waren nicht mehr dabei. Und da muss man wirklich mal gucken, ich weiß nicht, inwiefern das geht, aber dass da man nicht auf ein Gegentor so krass reagiert überhaupt.
Aber sie haben es dann auch geschafft. Ich war mir eigentlich sicher, weil unter Henriksen wir bisher eigentlich immer gute Reaktionen, wenn wir im Rückstand waren, gezeigt haben, dass sie darauf reagieren können. Und dann das, was wir halt auch schon gesehen haben, die erste Chance von Kai Schusano, der vorne rechts aufgetaucht ist, und dann Dominik Kor, der quasi denselben Lauf wie geht. Ehrlicherweise, der den Weg von Amindo Sieb geht, der den gehen müsste und sich denkt so, oh, wenn der Junge nicht läuft, dann laufe ich jetzt halt. Und wenn es einmal quer über den Platz ist. Und man muss sagen, man sieht an dieser Szene, Kor initiiert den Ballverlust, Amiri findet den richtigen Weg auf Lee. Lee schafft es, den Ball durchzustecken, aber da siehst du, also fast schon wieder verstolpert, im falschen Fuß angenommen, muss dann irgendwie sich die Hüfte verrenken, um mit links das Ding noch gerade so durchzukriegen. Toll, dass er es geschafft hat, aber du siehst schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihm das öfter gelingt, ist einfach geringer, als wenn du jemanden hast, der technisch noch sauberer ist, wie Gruder beispielsweise. Tolles Timing trotz alledem und Kor, der dann aus wirklich spitzem Winkel aber schön aufs kleine Netz, also auf das Seitennetz geht und nicht aufs große Netz, wo ich mir dachte, das hätte er dem einen oder anderen Angreifer früher auch schon in der letzten Saison zeigen können, wenn er solche Abschlussqualitäten hat.
Was ein guter Abschluss. Was also, für ein präziser, genauer, gerade Junge, ich war ja richtig beeindruckt. Ich dachte, das kann gar nicht Kor gewesen sein. Als dann hinterher, ich meine, die Anzeigetafel haben wir ja nicht so gut gesehen, aber es drang dann durch, dass das Tor von Kor war und ich dachte so, hä? Wann hat denn der so schießen gelernt?
Musste dich erstmal jemand zwicken, ne? Wirklich? Ja, sauber wirklich? Mit dem Innenspann, also wirklich glatt über den Grashalm drüber und dann mit emotionalem Jubel. Ja, leider kein schöner Anlass. Für seinen verstorbenen Schwiegervater hat er dann danach im Interview gesagt, aber er hat sich dafür belohnt, dass er der beste Mainzer da zu dem Zeitpunkt auf dem Spielfeld war.
Ja, finde ich auch. Dann hat Henriksen das Spiel für mich richtig gelesen und hat dann auch für mich die nötigen Wechsel getätigt. Ein sehr entscheidender Wechsel für mich war zumindest die Hereinnahme von Paul Nebel. Und auch, was er anders gemacht hat, also Faracnik kam zwar auch rein, hatte jetzt für mich aber nicht den Impact wie jetzt beispielsweise Paul Nebel, aber es fiel für mich eine Sache auf, die er anders gemacht hat als seine Vorgänger auf der Außenverteidigerposition. Er hat für mich viel mehr das Zentrum gesucht und er hat es auch trotzdem defensiver interpretiert. Trotz alledem dann schlussendlich den entscheidenden Assist dennoch gegeben. Also Paul Nebel ist für mich nach der Leistung in den paar Minuten, die er gezeigt hat, ein Startelf-Kandidat, weil Mvene und auf der anderen Seite Cassie sich so final nicht einbringen konnten.
Auf links jetzt. Ja. Also Kassier auf rechts glaube ich, das ist
alternativlos zur Zeit.
Alternativlos.
Aber in dem Spiel war genau. Er für mich der beste Außenverteidiger, in Anführungszeichen.
Da gehe ich durchaus mit, wobei ich Kassier jetzt auch nicht so schlecht gesehen habe in dem Spiel. Also er hat von allen, also ich meine natürlich auch mehr Spielzeit gehabt, aber er hat die meisten Offensivaktionen auch gehabt von den Außenverteidigern, dass Paul natürlich dann hinterher so ein bisschen vielleicht den Erfolg daraus gesehen hat, dass die Mannschaft von Wiesbaden schon ein bisschen müder war. Aber ich finde diese Ambiguität, die du gesagt hast, er war sowohl offensiver als auch defensiver als Mwene. Das finde ich halt eigentlich ganz lustig. Und
Er war vielleicht einfach konsequenter in dem, was er getan hat.
Genau, ich fand es extrem gut. Ich habe mich gefreut, dass er dann reinkam, dass er auch diesen Impact hatte mit der Vorlage, weil ich war am Anfang tatsächlich erstaunt, dass er nicht gestartet ist.
Ehrlich? Hast du gedacht, dass er für Mwene startet oder hast du gedacht, er startet vorne für Sieb als Kruder-Ersatz?
Ich habe gehofft, dass er als Kruder-Ersatz startet, ja.
Ah, okay. Ja, weil du hast ja auch schon in der Anmod angeteasert, dass es für dich, Jan, auch überraschend war, dass Amendo Sieb vorne drin war. Das war jetzt für mich gar nicht so, weil ich finde, Lee und Nebel ähneln sich zu sehr, als dass sie beide im Halbraum spielen können. Da fehlt dir dann, glaube ich, dadurch ein bisschen Tiefe. Aber auch zu dem anderen Thema. Ja, es ist gegeben, ich habe ihn nicht so positiv gesehen, weil ich fand, der ist oft hängen geblieben auch. Aber der Assist, fein durchgespielt. Klar, profitiert in dem Fall, dass es ein Konter war und wen man nicht geordnet war, weil das Problem hatte Philipp Mwene eigentlich. Der hat er kaum aufdrehen können, gerade in der ersten Halbzeit, weil der ständig Druck von Goppel, glaube ich, war sein Gegenspieler, bekommen hat. Schwerer hatte ich, glaube, also meine persönliche Meinung ist, dass die zwei auch spielen werden, weil sie defensiv eigentlich am safesten sind. Und das ist ja auch das, was Mwene ausmacht. Mwene ist ja eigentlich jemand, der ist die Konstante schlechthin. Der ist jetzt keiner normalerweise der, wo du sagst, wow, outstanding performance oder sowas. Aber der liefert dir eigentlich immer. Und ich glaube, da fehlte irgendwie noch ein bisschen der Rhythmus, nachdem er verspätet eingestiegen ist. Der kam nicht so, das war nicht so sein Spiel. Und ich glaube, so eine Leistung wird man von ihm nur selten noch sehen.
Ich glaube allerdings schon, ich hätte nämlich noch eine andere Aufstellung getätigt, weil du das Thema Tiefe in der Offensive angesprochen hast. Ich habe mich tierisch gewundert. Also ich wäre halt nicht so, ich hätte die Offensive so nicht aufgestellt, muss ich sagen. Ich hätte tatsächlich Johnny Burkhardt in den Halbraum gezogen. Ich hätte mit Paul Nebel im anderen Halbraum gestartet. Und ich wäre tatsächlich mit Nelly Viper vorne drin in dieses Spiel gegangen. Er hat sich nicht so aufgedrängt, muss man dazu sagen. Aber mir hat an der einen oder anderen Stelle derjenige gefehlt, der hätte vollenden können. Also du hattest oft Situationen, wo ich mir dachte, okay, da wäre jetzt ein typischer Stürmer gewesen. Zack am ersten Pfosten. Zack, sich abgesetzt in den Rückraum. Wege, die jemand, der im offensiven Dunstkreis vielleicht ist, aber kein Killerinstinkt hat, so nicht mitbringt. Ich brauchte jetzt keinen großen Langen vorne drin, damit ich die Bälle langschlagen kann, sondern einfach jemand, der weiß, wie er die Tiefe für einen Abschluss nutzen kann. Das hat mir insgesamt einfach gefehlt. Ich gebe dir recht, Nebel, Lee vielleicht zu ähnlich, aber ich hätte Lee auch tatsächlich nicht starten lassen.
Ah, okay. Komplett anders. Ja, ich muss sagen, Nelly Viper sehe ich noch weit weg insgesamt von der Startelf, so was seine Performance über 90 Minuten angeht. Ich glaube, da ist auch für ihn eine ganz neue Situation, weil Nelson Viper ist das gefeierte Talent in der Jugend gewesen. Und ich glaube, er hatte auch wenig bis gar keine Verletzung. Und jetzt so eine harte Verletzung, so ein hartes Seuchenjahr ist auch für ihn neu gewesen, was er lernen musste, dass er jetzt nicht der Gehypte mehr ist, sondern sich hinten anstellen muss und sich Dinge erarbeiten muss. Und ich glaube, das hat er jetzt auch akzeptiert. Das wirkte zumindest so, gerade nach dem Montpellier-Spiel, als er ja fast zum ersten Mal schon so richtig öffentlich gesprochen hat mit den Journalisten. Gab vorher noch ein Interview. Aber bin kein Fan von Johnny im Halbraum. Ich fand auch, also das Schwierigste für die Augen war noch unter Jan Sievert mit Dreiersturm. Mitte Burkhardt, rechts Onisivo und links in Gang kam. Also das würde ich gerne auch aus meinen Erinnerungen löschen.
Das verstehe ich, aber ich halte Johnny für am variabelsten da vorne drin. Und je nachdem, wie du es interpretierst, muss er ja nicht permanent in diesem Halbraum auftauchen. Ne? Also, und Nelly ist eben auch gut genug, um sich Bälle auch tief abzuholen, sage ich mal, und dann eine gegenläufige Bewegung mit Johnny zu initiieren. Du bist dann einfach unberechenbarer. Vielleicht hat es nicht für die Startelf gereicht. Ich finde, er hat danach aber nach seiner Einwechslung gute Argumente gegeben, welchen, dass er mehr Einsatzminuten bekommt, sagen wir es mal so, weil Karim Unisivo, der neue Karim Unisivo, wie Bo Henriksen ihn angekündigt hat, ich weiß nicht, komischerweise hat der neue Karim Unisivo die gleichen Probleme wie der alte.
Ach ja, ich habe mich so gefreut über diese PK. Wirklich, ich habe das gehört und dachte so, der neue Karim Onisivo. Es gibt bei uns einen Kumpel in meinem Freundeskreis, der sagt immer, er ist der neue, hier Name einfügen und macht dann trotzdem Sachen genauso wie immer. Nämlich, ist zu lang unterwegs und so weiter. Und das fand ich so lustig. Der neue Karim Onisivo ist wirklich genau derselbe wie vorher.
Ja, vielleicht ein bisschen Hochstapler-Trick. Der hat da zu viel versucht, der Bo. Er wirkte sehr unrund von seinem Bewegungsablauf. Also noch unrunder, ehrlicherweise. Da fehlte vielleicht auch ein bisschen die Power, weil wieder eine Trainingspause drin war. Dennoch ist es dieser unorthodoxe Onisivo-Move, irgendwie sich in den Gegner reinzulegen, irgendwie eklig zu sein, dass der Ball irgendwie vom Gegner abprallt. Und ich fand schon, dass er vorne irgendwie eine neue Dynamik reingebracht hat, ohne dass er jetzt einen glänzenden Abschluss, ein glänzendes Dribbling hatte. Und das ist für mich aber auch eine Qualität mit dieser Wucht, gerade wenn du sagst, du gehst mehr zu diesem einfachen Spiel über, dass du diesen Spielertyp vorne drin hast, weil das ist eklig. Also ich glaube, vorher haben die Wehenverteidiger nicht so viel Probleme mit Johnny gehabt, weil der halt nicht so in diesem körperlichen Spiel drin ist wie Karim.
Ich fand tatsächlich auch mit Karim dann hinterher in der Verlängerung einfach die Tiefe, dass wir Konter gefahren sind, dass wir überhaupt dann die Großchancen hatten, die wir dann in der zweiten Halbzeit von der Verlängerung hatten. Das geht meiner Meinung nach auch, so wie du das eben schon angedeutet hast, eigentlich stark auch auf Karim Onisivo zurück, weil er halt einfach da präsent war, viel präsenter ganz vorne in der Spitze oder halt auch, gut, er hat jetzt nicht mehr die Geschwindigkeit wirklich, aber ich glaube, allein, dass er da steht, ist schon für so einen Drittliga-Verteidiger schon ein Gefahrenpotenzial und im Endeffekt war er an beiden Toren direkt beteiligt, ob er jetzt den Fuß am Ball hatte oder nicht.
Der neue Karim Unisivo, noch langsamer, noch wilder dafür. Also ich finde, das ist das geilste Beispiel, wie kannst du am wenigsten an einem Tor beteiligt sein, aber noch beteiligt sein? Karim Unisivo beantwortet diese Frage mit, ich zeige es dir, indem er einen Innenverteidiger, eigentlich, er zwingt ihn ja nicht mal zum Fehler, ja, er ist ja nur da und er berührt den Ball auch nicht, er läuft halt hin. Und er hatte aber später trotzdem noch eine Situation, wo er alleine auf den Torwart zuläuft. Für mich nicht, da fehlt ihm vielleicht auch die Geschwindigkeit, sich nach außen wegdrängen lässt, eben nicht mehr vor dem Verteidiger kommt. Und dann einen recht kläglichen Abschluss zentral auf den Wiesbadener Torwart macht. Aber aus dieser Rettungsaktion ist dann schlussendlich das entscheidende Tor gefallen. Trotzdem, was man in dieser Situation schnell vergisst, ist, er wusste nicht, was um ihn herum passiert. Denn Johnny Burkhardt war zentral blank. Wenn er kurz auf den Ball getreten hätte und geschaut hätte, wäre ihm aufgefallen, dass er nur querlegen braucht und Johnny das entscheidende Tor schon früher hätte schießen können. Also Karim in seiner unorthodoxen Spielweise, gebe ich dir recht, hat aber etwas, was ich auch bei Lee vermisse und was ich noch, weil Amin Dousib ist noch in der Entwicklungsphase, was ich auch bei Amin Dousib vermisse, es ist das Bewusstsein dafür, was um sie herum auf dem Spielfeld geschieht. Zu wenig scannen, zu wenig wissen, wie sich die Situation entwickelt. Das ist Bundesliga, wirklich gutes Bundesliga-Niveau. Darf ich von Karim Unisivo aber ehrlicherweise nach seinen Jahren bei Mainz 05 auch irgendwo erwarten. Und besser gefallen hat mir dann, weil er einfach die Sachen und die Basics richtig gemacht hat, die man von einem Bundesliga-Verteidiger erwarten kann, dann Stefan Bell beispielsweise, der reinkam und wo alle dachten, ach du Scheiße, das geht jetzt grandios nach hinten. Der aber einfach nur die einfachen Sachen richtig gemacht hat in dem Moment. Sortiert hat, geklärt hat, per Zufall noch vorne aufgetaucht ist und das war es. Hat seine Aufgaben abgearbeitet und das hätte ich mir auch von Karim Unisivo gewünscht. Wenn ich als Bundesliga-Profi, als Gestandener später reinkomme, mach diese Hausaufgaben und dann machst du einen guten Job. Das wäre für mich wichtig gewesen.
Mit dieser Rolle im Kader bin ich auch 100% zufrieden mit Stefan Bell. Wenn er das machen kann, diese Souveränität ausstrahlen, er kommt rein und er macht die einfachen Dinge richtig, hat ein bisschen Gefahrenpotenzial vorne, da war er schon immer gut für ein Tor, muss man ja auch mal dazu sagen.
Er hat ja quasi Dominik Kor gezeigt, wie es geht, damals gegen Augsburg, wenn du dich erinnerst.
Stimmt. Und ich meine, wie du schon gesagt hast, wir haben alle ein bisschen die Hände mit dem Kopf zusammengeschlagen, weil wir nicht wussten, dass ich offensichtlich Leitsch da ein bisschen verletzt hatte. Aber im Endeffekt war ich super zufrieden. Und wenn er diese Rolle erfüllen kann, dass er reinkommt, dass er da ist und dass er mit seiner Sicherheit die Mannschaft stabilisiert und er so helfen kann, habe ich überhaupt kein Problem mit Stefan Bell.
Definitiv, aber ja, waren halt auch nur Drittligastürmer, gegen die er gespielt hat. Ich will nicht wissen, wie es dann gegen Victor Boniface aussieht. Das ist, glaube ich, dann noch eine andere Nummer. Und klar, ich glaube, das hat sehr, sehr viele Fans irritiert, dass sich Nico Bungert nach dem Spiel hingestellt hat und gesagt hat, unser Kader ist schon sehr gut aufgestellt und es kann noch etwas passieren, muss es aber nicht. Und nachdem Christian Heidel 72 Stunden vorher sagt, nee, also mehr als ein Spieler kommt hier schon noch, darauf könnt ihr euch schon noch freuen. Und ich glaube, seitdem wartet jeder Fan einfach nur sehnlichst auf diese Push-Meldung, vielleicht nur bis zum Union-Spiel, dass noch ein neuer Spieler kommt. Aber gerade da, ja, dann hast du mit Bello jemanden schon, der auch einfach wichtig ist, glaube ich, für die Kabine. Weil das ist ja schon dann auch, wenn du dir das anguckst mit Sieb und Co., Nebel, die sollen schon in verantwortungsvolle Rollen reinwachsen, sind aber natürlich noch weit davon entfernt. Bin großer Paul-Nebel-Fan, wie er gereift ist beim KSC. Wahnsinn. Auch wie positionsvariabel er sich entwickelt hat, weil das war ja das Problem unter Bo Svensson eigentlich, dass ihm so ein bisschen die Position gefehlt hat und er eigentlich nur noch diese Zehner-Position spielen konnte, aber beim KSC auf dem Flügel, im Halbraum, auf der Zehn und mittlerweile da einfach enorm so in seiner Entscheidungsfindung reifer geworden ist. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich mich hier wieder verrenne, Thema Neuzugänge, da muss doch noch einiges passieren, oder?
Also ich würde diesen Kader eben auch noch nicht als fertig titulieren, um ehrlich zu sein. Ich finde, man kann jetzt sagen, Bungert, das ist eine taktische Aussage. Nach dem, was Christian Heidel aber gesagt hat, ist die Taktik so ein bisschen hinfällig. Vielleicht hat er nicht zugehört. Du wirst da jetzt auch keine Preise mitdrücken, weil jeder weiß, dass du 40 Mille plus eingenommen hast. Also Taktik, wir legen es ihm mal als Taktik im besten Willen aus, aber wirklich damit durchkommt er bei mir nicht. Es ist auch einfach nicht angebracht. Also klar, Bello hat ergänzen können, das wird im Bundesliga-Alltag anders aussehen. Du hast im Halbraum definitiv noch Nachholbedarf. Für mich fehlt es weiter an der Qualität in der Breite im Kader. Und man muss auch einfach sagen, wir reden zwar über die Innenverteidigung und wir reden über die Halbposition, wir müssen uns aber auch darüber unterhalten, was passiert, wenn beispielsweise Nadim Amiri ausfällt oder Kai Schusano ausfällt oder Nadim Amiri einfach mal ein Leistungsloch hat, was auch sehr gut passieren kann. Das sind zentrale Stellen, die vakant sind und ich sehe momentan keine Lösung in diesem Kader und deswegen bin ich ehrlich, ich bin eigentlich nicht bei einem oder zwei Spielern, ich bin bei drei Spielern, die du eigentlich noch brauchst.
Ich finde es tatsächlich dann auch faszinierend, wahrscheinlich war das einfach nur, Nico Bungert hat aus Versehen die Kassette von letzter Saison noch mal eingelegt.
Hey, Martins Classic, ich drück mal auf Play.
Spiel denselben Song nochmal.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch einfach nur das, was immer gesagt wurde. Ja, wir sind Spieler die letzten drei Jahre. Also ich denke, das wird wahrscheinlich nicht so eine ganz genaue Aussage gewesen sein, außer wir laufen hier wirklich komplett ins Blaue rein, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke mal, der Innenverteidiger wird kommen müssen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Dominic Kohr jedes Spiel so gut spielen kann und wir brauchen einfach mindestens ein bisschen Konkurrenz und das kann halt leider Stefan Bell dem ganzen Positionsbereich nicht geben. Ja, und deswegen, also ich habe gerade nochmal, wo du das eben gesagt hast, Jan, Vertretungsrolle für Amiri würde ich ja fast am ehesten schon wieder Paul Nebel sagen. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der könnte wahrscheinlich von den Spielern, die da sind, am ehesten noch da irgendwas machen.
Okay, Träumerei. Aber, ja, Dominik, jetzt mal realistisches.
Wirklich realistisch muss man wirklich sagen, dass drei Neuzugänge Pflicht sind. Also du bist für mich auch von Sano überrascht, top besetzt im zentralen Mittelfeld in der ersten Garde, aber danach hast du einen dermaßen Qualitätsverlust und wenn dieses Spiel ein Beweis für etwas war, dann war es ein Beweis dafür, dass diese Art, wie Henriksen auch das Spiel von Mainz 05 mit Ball weiterentwickeln möchte, eben diese Positionsvariabilität, dass ein Zentrumspieler in verschiedenen Positionen aufbaut, aber viel Drang auch nach vorne hat, Tiefenläufe und dann ein Beispiel dafür, dass Tom Kraus leider, weil ich bin an sich ein Fan von ihm, nicht in dieses System, nicht in dieses Anforderungsprofil passt und dass das auch dann ein Mismatch ist, weil Tom Kraus hat 5 Millionen Euro gekostet, 11. teuerster Neuzugang von Mainz 05, also für 5 Millionen für die 05 war ja schon eine Summe, die sie jetzt nicht mal so nebenbei berappen und dann hast du Eamon Barcock. Das ist ein Riesenproblem, weil klar, du kannst einen Amiri, wenn er ausfällt, nicht ersetzen, ist logisch, aber trotzdem darf dann nicht so ein Qualitätsverlust sein. Ein Thema, Innenverteidiger, das andere Thema, hab so ein bisschen, also ohne dass da irgendwelche Informationen, das war eher so eine persönliche Idee, auch nach dem Datenscouting, gehofft, dass doch noch eine Tür bei Jakov Medic aufgeht, den man von St. Pauli früher kannte als Innenverteidiger, brutal aufbaustark, über 1,90, was für mich auch so ein Thema ist, was du einfach brauchst in der zentralen Innenverteidigerposition, Kord 1,83, Hanke Olsen 1,85, also du brauchst jemanden um die 1,90, weil sonst so einen richtigen Tower, so eine richtige Kante, die Sepp Vandenberg da ja auch war, Stefan Bell ja auch genauso, aber eben auch von den Qualitäten unteilt, letztendlich auch ein Spieler für den rechten Halbraum, für die Offensive, eben mit Tempo, mit 1 gegen 1, denn ich finde Amindo Sieb spannend, aber wir haben gesehen, A ist er noch nicht bei 100% seines Fitnesslevels, er ist sehr, sehr wild in seinem Spiel, was aber auch gut sein kann, weil der Gegner sich manchmal nicht drauf einstellen kann.
Aber nicht, wenn Lee genauso wild unterwegs ist.
Nee, definitiv. Dann ist es ein großes Problem und du brauchst halt, glaube ich, noch einen zweiten Spieler für die Position, damit auch nicht so viel Druck auf Sieb lasse, dass er jetzt konstant liefern muss, sondern in einem Alter mit 20, 21 ist ja normal, dass du keine Konstanz hast, außer du bist ein Top-Talent. Also Gruder, ehrlicherweise, hatte ja diese Konstanz auch erst in seinen letzten 3 Monaten beim 1-0-5, wo definitiv er sich dann ja so ins Schaufenster gespielt hat. Und da, klar, finde mal so einfach für das Budget von 1-0-5 einen Spieler, der gut im 1 gegen 1 ist, Tempo hat, Tiefe. Aber, ja, muss man kreativ werden. Ich habe schon eben von Datenscouting gesprochen. Habe dann bei Twitter, gab es auch ganz viele, die Philipp Bilbia von Paderborn dann da gefordert haben, wo ich auch direkt im ersten Moment gedacht habe, nee, gar kein Match und im zweiten auch nicht, weil ich gesehen habe, so man kann bei Wisecout sehr, sehr gut die Spieler einzeln miteinander vergleichen und sieht die Stats übereinander und Bilbia ist kein Dribbler. Ist gar nicht das, was gebraucht wird. Der ist eher so ein Typ Müller und Raumdeuter. Aber wen ich spannend fände, keine Ahnung, ob es realisierbar ist, aber ist Noah Weishaupt von Freiburg, der dieses Skillset mitbringt und weiter in der dritten Saison hinter Vincenzo Grifo hängt. Aber so die 3 Positionen, muss ich sagen, da braucht es definitiv einen Neuzugang.
Fand ich tatsächlich sehr interessant, weil ich habe eine Statistik zu Amindo Sieb im Dribbling. Der hat letztes Jahr 3,7 Dribblings pro Spiel versucht. Brian Gruders Wert übrigens über 8. Also 8,13. Ich glaube, da war der auch europäisch schon ganz in den Top 5 oder so dabei oder vielleicht Top 3.
Also Bundesliga war definitiv Top 2, der war auf Sané und Coman-Niveau, das hatte ich auch mal gesehen.
Ja, also Amindo Sieb, durchaus jemand, der sowas kann. Das war für die zweite Liga, war das ein guter Wert, diese 3,7. Aber auch da, wie du schon gesagt hast, muss er sich halt einfach noch steigern. Aber das Potenzial ist offensichtlich da, aber die Zeit braucht er halt.
Und das, was Henriksen noch sehr, sehr wichtig ist im Halbraum, ist das Stichwort Tempo. Also du kannst jetzt auch keinen, es gibt auch sehr gute 1-gegen-1-Spieler, die nicht so schnell sind, aber du brauchst hier das Gesamtpaket aus 1-gegen-1 und Geschwindigkeit und ehrlicherweise einer gewissen Abschlussstärke, weil du wirst in die Situation kommen. Es geht auch darum, dass du Druck auf die gegnerische Kette ausübst, dass du sie mit tief ziehst, dass du dich sowohl tief anbietest, als auch die Kette damit in Unruhe versetzt, damit dann Raum geschaffen werden kann für jemand anderem, wie auch Amiri beispielsweise aus der zweiten Reihe, und dann unterstützend dann halt diese Läufe von Kai Schusano und Co. auch in die Tiefe geschehen können. Das ist dein Aufgabenprofil. Also Geschwindigkeit 1-gegen-1. Und das ist wirklich, plus halt die Bürde, dass du so viel Geld hast und alle es wissen, wirst du da nicht günstig wegkommen.
Warum kostet Brian so viel Geld?
Ja. Für Qualität musst du tief in die Tasche greifen. Klar, ich glaube, eine Taktik von vielen Managern ist es, noch lange zu warten, weil dann am Ende viele Vereine vielleicht denken, oh, ich will jetzt auch noch einen Transfer tätigen, muss aber meinen Spieler dafür loswerden und dann gebe ich ihn vielleicht mal für eine Mio weniger irgendwie weg.
Andererseits zahlen sie auch mehr, weil sie ihn jetzt unbedingt brauchen. Es ist, also dann kommen diese kuriosen Preise, 17 Millionen für Gian Cordoba. wo ich mich versorge. Das ist dann diese Phase, wo es wild wird.
Einer der größten Trickbetrüger-Tricks, die jemals getätigt wurden.
Das war der größte Deal, den Ruven Schröder jemals abgewickelt hat.
Überragend.
Aber das ist dann diese heiße Phase und eigentlich willst du es vermeiden, in diese komplett heiße Phase reinzukommen. Und ehrlicherweise, so professionell schätze ich gerade Michael Schönweiß und auch Christian Heidel ein, du kennst diese Spieler jetzt schon, du bist seit Jahren mit ihnen auch schon im Gespräch, der Spieler weiß um dein Interesse, hat das vielleicht auch schon bei seinem Verein hinterlegt und es ist relativ konkret. Ansonsten würde sich ein Christian Heidel auch nicht hinsetzen und sagen, also 2 kommen safe noch so ungefähr. Die Blöße gibt er sich nicht. Der wird nicht sagen, oh, es kommen 2 und dann kommt keiner. Also es ist Nico Bungers Aussage, keine Ahnung, wo die herkam, ist mir auch egal. Aber hier müssen meiner Meinung nach, und ich glaube deiner auch, Domi, 3 Spieler noch kommen. Und da gibt es auch wenig Alternativen zu.
Definitiv, zumal du ja auch ehrlicherweise ja auch noch willst, dass sich Spieler verlassen. Also ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis und dafür hat Bo Henriksen viele Signale gesetzt, dass Marco Richter keine Zukunft bei Mainz 05 eigentlich hat, auch wenn es natürlich in der Öffentlichkeit nicht so ausgesprochen wird. Willst ja auch noch Geld verdienen mit jemandem, den du vor einem Jahr für 3 Millionen noch von Hertha BSC losgeeist hat, aber ehrlicherweise eben Tom Kraus, Edimilson Fernandes, der einfach nicht von Henriksen vom Spielertyp her gewollt ist und Siewert hatte ja sehr, sehr viel gespielt und war gesetzt, aber ich glaube, Edi ist halt nicht zweikampfstark, nicht robust genug, nicht stressresistent genug und hat deshalb das, obwohl er wahrscheinlich derjenige ist, der noch über den besten Spielaufbau verfügt und wenn wir darüber reden, dass wir eigentlich so jemanden ja bräuchten und du hast ihn im Team, aber er passt einfach nicht und so die Beziehung Mainz 05 und Edi Fernandes, die fremdelt ja sozusagen eh schon seit 5 Jahren, als er auch, glaube ich, 4 teuerster für 8,5 Millionen kam.
Ja, Eddie war schon extrem teuer damals für das, was er uns im Endeffekt gebracht hat, für das, was er verpflichtet wurde, sagen wir es mal so. Ich finde es sehr interessant, dass wahrscheinlich Tom Kraus von denen, die du jetzt aufgezählt hast, wahrscheinlich noch den besten Markt hat. Einfach durch sein Standing als junger deutscher defensiver Mittelfeldspieler, da wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen Ablöse mit erzielen können und ja, ich meine, wir haben natürlich jetzt ein bisschen Geld, aber ich glaube, darauf wird auch geachtet werden. Aber wenn du jetzt Tom Kraus abgibst, jetzt sagen wir mal gesetzt im Fall, dann musst du ja eigentlich sogar noch einen 4. Spieler holen. Weil eigentlich bin ich der Meinung, dann langt das nicht mit diesen 3 Spielern, die wir auf den Positionen eben schon genannt haben, sondern dann musst du ja eigentlich auch noch deinen defensiven 6er, der er ja eigentlich sein sollte, musst du ja dann noch, trotzdem nochmal nachbessern.
Und vor dem Hintergrund glaube ich tatsächlich, dass Edimilson Fernandes, auch weil er eine gewisse Polyvalenz mitbringt und als Backup-Innenverteidiger, aber auch als Backup-8er, als Backup-6er fungieren kann und notfalls auch als Backup-Außenverteidiger, weil das hat er schon alles bei Mainz 05 gespielt und auch auf teilweise akzeptablem bis gutem Niveau gespielt, wird der Markt für ihn nicht so gewollt sein von Mainz 05, weil du musst nämlich auch noch Danny da Costa abgeben.
Ganz vergessen.
Genau das ist nämlich der Punkt. Und als Außenverteidiger brauchst du auch noch weiter Backups. Also ich sage mal so, das ist noch eine Großbaustelle dieser Kader. 3 Spieler Pflicht, 4 Spieler, wenn es gut läuft. So, das ist meine Einschätzung. Und idealerweise sind das keine reinen Entwicklungsspieler, außer auf außen vielleicht eventuell. Aber Tom Kraus, bin ich bei euch, hat für mich auch keine großartige Zukunft mehr bei Mainz 05. Was schade ist, netter Kerl. Aber ehrlicherweise, die Umstände, wie er damals geholt wurde, ähnlich unglücklich wie damals für Edimilson Fernandes.
Ich finde es sehr interessant. Ich meine, wir unterhalten uns jetzt sehr konkret über 3 bis 4 neue Spieler, die Mainz braucht. Wenn wir uns jetzt mal irgendwie so 2 Monate zurückerinnern, dann die Unterhaltung, mit denen, die ich geführt habe mit Leuten, die waren so, ach ja, unser Kader ist doch eigentlich ganz gut, jetzt haben sie gezeigt, dass sie es eigentlich auch können und was auch immer. Und ich denke mir so, hey, wir haben so viele Baustellen im Kader. Ich habe das Gefühl, im Fanumfeld ist diese Brisanz, die wir eigentlich haben, gar nicht so richtig angekommen. Und du hast es eben gesagt mit Marco Richter. Und ich finde diesen Punkt eigentlich voll gut, weil es gibt keine öffentlichen Aussagen. Marco Richter ist irgendwie da, aber nicht da. Dann spielt er mal, wird irgendwie eingewechselt für 2 Minuten. Dann ist er wieder 3 Monate nicht im Kader oder sowas. Und wir haben so viele Fragezeichen-Spieler, die irgendwie mal geholt wurden, aber deren Zweck irgendwie aktuell nicht mehr gegeben ist.
mit denen du ehrlicherweise auch kein Geld mehr verdienen kannst, sondern wo du eher das Gehalt einsparst. Also einen konkreten Markt für Danny da Costa fällt mir jetzt schwer zu erfinden. Einen konkreten Markt für Marco Richter zu erfinden, der sich bei mehreren Vereinen hintereinander jetzt unbeliebt gemacht hat mit seiner Einstellung, fällt mir auch schwer, mir vorzustellen. Zumindest ist es schwer in Europa, sagen wir es mal so, wenn du auf hohem Niveau kicken willst. Und wenn, dann für Vereine, die jetzt nicht so tief ins Portemonnaie greifen können. Also es geht ja auch gar nicht darum, Geld mit denen zu gewinnen, um andere Spieler zu kaufen, sondern es geht tatsächlich darum, dich in der Breite qualitativ zu verstärken, weil sie nicht in der Lage sind, die Lücken, die gerissen würden, zu füllen. Und das ist das Problem. Deswegen bin ich auch nicht ganz so, oder ich gehe nicht so ganz mit deiner These mit, Bene. Die Mannschaft an sich, man muss ein bisschen aufpassen, die ist nicht so schlecht, wie die Baustellen des Kaders suggerieren.
Okay. Ja.
Und die erste Elf in Top-Besetzung ist ohne Frage für mich auch in der Lage, Top 10 Bundesliga zu spielen, wenn sie gut läuft. Deswegen, wir reden hier hauptsächlich von der zweiten Reihe, die ergänzt werden muss. Und da gibt es durchaus einen Markt für, aber du musst gut scouten, damit du halt kein Geld verschwendest, weil du immer mehr Richtung Ende des Transfersfensters kommst, wo der Markt richtig angekurbelt wird.
Ja, und finden wir jetzt in den 12 Tagen, in denen das Transferfenster offen ist, noch schnell 4 Spieler. Du sagst es, die erste Elf, ich würde sagen, dafür brauchst du noch 2 Spieler, Innenverteidigung und vorne. Die ist gut besetzt, aber es ist natürlich immer so ein Spagat zwischen aus den Fehlern der letzten Saison lernen und warum ist man da so in Schlamassel gekommen, weil man dermaßen großes Verletzungspech hatte. Natürlich kannst du damit nicht kalkulieren, aber ich sag mal so, es müssen sich nur 2 bis 3 Spieler verletzen. Du hast schon wieder große Probleme, aber, und da muss ich auch wiederum sagen, das machen sie dann manchmal ganz clever und das wirkt mir auch bei Maxim Dahl zumindest so, dass er definitiv eine Option für Mainz 05 darstellt. Falls sich jemand vor ihm verletzt, wird er reingeworfen. Ich meine, letztes Jahr in der Rückrunde war er schon nah dran, war ja auch schon im Kader. Da war ja auch dieses komische Ding vor Bayern München, als ihm auf einmal ein Startelf-Einsatz in Aussicht gestellt wurde und dann hat er auch an dem Samstag gespielt, aber bei der U19 irgendwie beim VfB Stuttgart oder so und war gar nicht mit dem München mit dabei. Aber es ist natürlich die Frage, wie sehr baust du dir deinen Kader zu? Denn du hast auch wieder Talente hinten dran. Also die wahrscheinlich dieses Jahr Regionalliga brauchen, die gerade aus der U19 rausgekommen sind mit Philipp Schulz. Und auch wenn ich da glaube, es dauert, aber Daniel Kleiber, der auch Kapitän, glaube ich, sogar direkt geworden ist in der U23, spannende Spieler, dem man Zeit zugestehen muss, Vertrauen zugestehen muss. Aber klar, du brauchst natürlich auch Spieler, gerade wenn du 2, 3 Verletzte hast, die dann in die Bresche springen und performen.
Und deswegen lege ich mich fest, es wird weniger Käufe geben als viel mehr Leihen. Und deswegen finde ich deine Option, die du reingeworfen hast, ob sie realistisch ist oder nicht, nur Weißhaupt ist nämlich sowas, Freiburg wird den nicht verkaufen. Also es ist eher eine Leihoption. Und wenn, dann wäre er doch relativ teuer, wenn du ihn kaufen wolltest. Ich glaube, da lässt sich Freiburg nicht schnell über den Tisch ziehen. Und das sind dann Spieler, da kannst du dir auch Leute holen, die dran sind an der ersten Elf oder denen du eine gewisse Spielpraxis in Aussicht stellen kannst und wo du dann auch Geld sparen kannst. So, und dann geht es dir vielleicht nicht so rein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da 1, 2 Laien bei sein werden, weil das ist, glaube ich, das geeignete Stilmittel auch zur Überbrückung, um eben deine eigene Jugend, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, nicht zuzubauen, weil was da auch mit der U23 gerade wieder läuft, da ist jetzt tatsächlich Entwicklungspotenzial drin. Das war unter der U23 von Jan Siebert so noch nicht der Fall. Eine extrem junge Truppe, da ist extrem ausgemistet worden. Ich glaube, 12 Spieler sind rausgegeben worden. Da baut sich Benny Hoffmann schon wieder seine nächste Traumelf zusammen. Denen darfst du jetzt wirklich nichts zubauen und hinten dran kommen noch Leute wie Philipp Schulz und Co. Also in den nächsten 2, 3 Jahren wirst du die weiter oben sehen. Das ist einfach so. Und da kannst du jetzt niemanden holen, der da dir den Posten zumacht.
Ja, aber ich finde auch im Zuge dessen, die jetzt gerade, wir reden viel über die Innenverteidigung natürlich, die Innenverteidiger, die wir jetzt aktuell haben, ich sag mal, Maxim Leitsch ist ja quasi der ewig totgeglaubte irgendwie oder totgesagte, sagen wir es mal so. Dann hast du Dominik Kor, jemanden, wo ich mir ganz ehrlich nicht sicher bin, wenn da ein junger Spieler kommt, der sich ein bisschen aufdrängt, dass er den nicht direkt überholen kann. Weil, sag ich mal so, die Innenverteidigerrolle, die er gespielt hat, fand ich jetzt nicht immer super glücklich. Dass er jetzt natürlich ein gutes Spiel gemacht hat, freut mich. Aber ja, ich glaube, es gibt aktuell durchaus Möglichkeiten, der 4. oder 5. Innenverteidiger zu sein, gerade für die jungen Leute.
Total. Und Dominic Kohr ist auch jemand, der notfalls auch nochmal auf die 6 vorrücken kann. Dafür ist er, glaube ich, erfahren und auch stark genug, zumindest das aushilfsweise zu tun. Und auch mit ihm auf der 6, auf der zentralen Position, haben wir schon gute Spiele gemacht. Und ich glaube, es ist nicht alles so schwarz, wie es aussieht, aber es gibt noch genug Arbeit zu tun. Und man hat glücklicherweise auch ein Konto, das voll genug ist, um diese Baustellen anzugehen. Und ich glaube, damit würde ich den Schlusspunkt setzen. Außer jemand hat hier noch eine ganz wichtige Ergänzung und ihr schüttelt beide den Kopf. Und dann bedanke ich mich, Bene, schön, dass du da gewesen bist.
Das war mir wie immer ein Fest.
Und Domi Thais immer wieder gerne.
Merci beaucoup.
Und bis dahin, ihr Lieben, arrivederci.
Tschüss.
Ciao, ciao.